Sie hören den Artikel Luftangriffe auf Japan (Kapitel Nacheinstellung der Kampfhandlungen und Kriegsende) Bewertungen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Luftangriffe auf Japan Nacheinstellung der Kampfhandlungen und Kriegsende. In den Wochen nach der Annahme der Potsdamer Deklaration am 15. August wurden in begrenztem Rahmen weitere Einsätze geflogen, bei denen es zu gelegentlichen Zwischenfällen kam. Am 17. und 18. August griffen Jäger der japanischen Marine nahe Tokio Consolidated B-32 an, die von Okinawa aus Aufklärungsflüge über Japan durchführten. Am 17. August erhielt die 20th Air Force den Auftrag, japanische Kriegsgefangenenlager in Japan, Korea und China aus der Luft zu versorgen, bis die Gefangenen evakuiert werden könnten. Die Abwürfe begannen 10 Tage später und bis zum 20. September warfen die B-29 in fast 1000 Einsätzen etwas über 4500 Tonnen an Hilfsgütern ab. 8 Bomber stürzten bei den Einsätzen ab und einer erlitt über Korea Schäden, als er von einem sowjetischen Jagdflugzeug angegriffen wurde. General Spaatz ordnete an, dass Bomber und Jagdflugzeuge als Machtbeweis vom 19. August bis zur formellen Kapitulation Japans den Großraum Tokio wiederholt überfliegen sollten. Schlechtes Wetter und Logistikprobleme sorgten dafür, dass der erste solche Stärkebeweis erst am 30. August durchgeführt werden konnte, als die Patrouillenflüge parallel zur Landung von Douglas MacArthur und der 11. US-Luftlandedivision auf dem Flugfeld von Azugi stattfanden. Am Folgetag fand eine ähnliche Patrouille statt und am 2. September überflogen 462 B-29 und viele trägergestützte Flugzeuge nach der offiziellen Unterzeichnung der Kapitulation die alliierte Flotte in der Bucht von Tokio. Die alliierten Luftstreitkräfte beteiligten sich aktiv an der Besetzung Japans. Vorauskräfte der FEAF trafen gemeinsam mit General MacArthur auf dem Flugfeld von Azugi ein und die 5th Air Force errichtete im September und Oktober an verschiedenen Orten der Hauptinseln Stützpunkte. Neben dem Transport von Besatzungstruppen übernahm die 5th Air Force bewaffnete Aufklärungsflüge über Japan und Korea, die auch der Erstellung von Luftbildern und Karten dienten. Einheiten der Royal Australian Air Force, der British Royal Air Force, der Indian Air Force, der Royal New Zealand Air Force, der US Navy und des Marine Corps richteten ebenfalls zu Besatzungszwecken Stützpunkte auf den Hauptinseln ein. Es gab von japanischer Seite keinen bewaffneten Widerstand gegen die Besetzung und ab Ende 1945 begann die Reduzierung der stationierten Luftverbände. Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau von Japans ausgebombten Städten. Kriegsschäden und die Rückführung von Soldaten und Zivilisten aus ehemals japanisch besetzten Gebieten führten dazu, dass etwa 4,2 Millionen Wohnungen fehlten. Verbreiteter Nahrungsmangel erschwerte die Situation insbesondere der Zivilbevölkerung zusätzlich. Im September 1945 bot die japanische Regierung die Bereitstellung von Material für 300.000 kleine Übergangsbehausungen an, den Schwerpunkt ihrer Politik setzte sie allerdings in diesem und im folgenden Jahr 1946 darauf, die Menschen von der Rückkehr in die zerstörten Städte abzuhalten. Im Jahr 1946 begann der Wiederaufbau von 115 japanischen Städten nach durch die japanische Regierung festgelegten Richtlinien. Die Besatzungsbehörden beteiligten sich nicht am Wiederaufbau, duldeten ihn jedoch obwohl sie ihn als für ein besetztes Land unangebracht bezeichneten. Die Zwangsenteignung von Land, von Gebäuden für die Besatzungskräfte sowie die Anordnung, dass die japanische Regierung der Errichtung von Unterkünften für diese Vorrang gewähren sollte, behinderten den Wiederaufbau. In vielen Städten ging der Aufbau mit Landreformen einher, um so fortschrittlichere Planstädte errichten zu können. Der Erfolg solcher Reformen und Pläne war regional unterschiedlich. Die Bausubstanz und Konstruktion der neu errichteten Gebäude waren von minderwertiger Qualität, wodurch in vielen Städten bereits nach kurzer Zeit groß angelegte Stadterneuerungsprojekte nötig wurden. Bewertungen: Resultat: Die Luftangriffe auf Japan führten zu Hunderttausenden von Toten unter der japanischen Zivilbevölkerung, die Schätzungen zu den genauen Zahlen weichen dabei aber deutlich voneinander ab. Die strategischen Einsätze der 20th Air Force führten zu den meisten Opfern und Schäden. Die meistverwendeten Statistiken sind die des US-SBS-Berichts The Effects of Bombing on Health and Medical Services in Japan, der von 333.000 Toten und 473.000 Verletzten ausgeht. Ein anderer US-SBS-Bericht, The Effects of Strategic Bombing on Japanese Morale, geht von sehr viel höheren Zahlen aus. Eine japanische Expertengruppe kam dabei im Auftrag des US-SBS mittels statistischer Methoden auf 900.000 Tote und 1,3 Millionen Verletzte. Während auch diese Zahlen häufig zitiert werden, wertete das US-SBS die verwendeten Methoden als mangelhaft, zumal das japanische Expertenteam nicht in der Lage war, die Standardabweichung ihrer Schätzungen zu ermitteln. Ein Untersuchungsausschuss der japanischen Regierung präsentierte 1949 eigene Zahlen, laut denen 323.495 Menschen auf den Hauptinseln bei den Luftangriffen gestorben sind. Da die Luftangriffe auch viele Regierungsunterlagen vernichtet haben, gilt die Zahl der Regierung trotz ihrer scheinbaren Genauigkeit als unsichere Schätzung. Die 20th Air Force verlor bei ihren Einsätzen 414 B-29. Über 2600 Mann der Flugbesatzungen kamen ums Leben, in Kriegsgefangenschaft Verstorbene mit einbezogen. Weitere 433 erlitten Verwundungen. Ein Großteil von Japans industrieller Kapazität wurde durch die Luftangriffe zerstört. Über 600 große Industrieanlagen wurden zerstört oder schwer beschädigt, was zu einem starken Rückgang der Industrieproduktion führte. Häufige Luftalarme und die damit verbundene Abwesenheit der Arbeiter von ihren Arbeitsplätzen verringerten die Produktionsquoten weiter. Es ist nicht genau zu ermitteln, inwieweit die Luftangriffe die Produktion lähmten, da die alliierte Seeblockade ebenfalls Anteil am sich ab Ende 1944 abzeichnenden Zusammenbruch der japanischen Wirtschaft hatte. Statistiken des US-SBS zeigen einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der B-29-Einsätze gegen ein Ziel und der Abnahme von dessen Produktivität, die aber nicht nur durch die Luftangriffe beeinflusst wurde. Trägergestützte Flugzeuge verschärften die Seeblockade, indem sie die Küstenschifffahrt angriffen. Die Lage der japanischen Bevölkerung verschlimmerte sich dadurch, dass es 1945 in den meisten Reisanbaugebieten Missernten gab, was zu weit verbreiteter Unterernährung führte. Eine Fortführung des Krieges hätte laut E. Bartlett Kerr wahrscheinlich zu einer Massenhungersnot geführt. Bezogen auf den Kapitalwert vernichteten die Luftangriffe an Land und auf die Handelsschifffahrt etwa ein Viertel bis zu einem Drittel des materiellen Werts der japanischen Volkswirtschaft. Die Attacken führten zur großflächigen Zerstörung des städtischen Wohnraums. Schätzungsweise 40% des Stadtgebietes von 66 angegriffenen Städten wurden verwüstet. Hierbei wurden etwa 2,5 Millionen Wohnungen zerstört, was 8,5 Millionen Menschen obdachlos machte. Die Angriffe auf städtische Gebiete stellten laut einer Nachkriegsbefragung durch das USSBS den stärksten Faktor dar, der die Bevölkerung davon überzeugte, dass der Krieg verloren sei. In den letzten Kriegsmonaten führten die Angriffe zu einer zunehmenden Degenerierung des sozialen Gemeinschaftslebens. Die Luftangriffe beeinflussten die japanische Regierung signifikant in ihrer Entscheidung zu kapitulieren. Während das USSBS in seinen Untersuchungen keinen einzelnen Faktor als für die Kapitulation entscheidend herausstellt, gaben die meisten japanischen Führer in Verhören an, dass die sich stetig ausweitenden Luftangriffe den wichtigsten Grund dargestellt hätten. Besonders Premierminister Suzuki Kantō berichtete, dass die Kombination aus konventionellen Bombenangriffen, der Potsdamer Deklaration und den Atombombenabwürfen der japanischen Regierung keine andere Möglichkeit als die Kapitulation gelassen hätte. Tenno Hirohito gab die Schäden der Angriffe sowie die schlechten Vorbereitungen zur Abwehr des sowjetischen Angriffs als die Gründe an, die ihn dazu bewegt hätten, der Kapitulation zuzustimmen. Insgesamt warfen die alliierten Bomber 160.800 Tonnen Bomben auf die Hauptinseln. Von diesen wurden 147.000 Tonnen von B-29 abgeworfen. Etwa 90% fielen in den letzten 5 Monaten des Krieges. Ethische Fragwürdigkeit. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Vielzahl von Debatten über die ethische Richtigkeit der strategischen Bombenoperationen gegen Japan. Während des Krieges befürwortete der größte Teil der amerikanischen Öffentlichkeit die Bombardements gegen das Deutsche Reich und Japan, und die wenigen Personen, die diese kritisierten, wurden als realitätsfern oder Verräter gesehen. Einige Personen in Regierung und Militär der Vereinigten Staaten sahen die strategischen Bombardements als moralisch fragwürdig. Unter ihnen war der Brigadegeneral Bonner Fallas, der die Angriffe gegenüber einem Untergebenen als die skrupelloseste und barbarischste Ermordung von Nichtkombattanten in der Kriegsgeschichte bezeichnete. Laut dem Historiker John Dower teilten weitere hohe Offiziere Fallas Meinung, taten sie aber nicht öffentlich kund. Fallas Kritik blieb wirkungslos, da er einen Posten im persönlichen Stab Douglas MacArthurs bekleidete und die Luftangriffe nicht in dessen Befehlsbereich fielen. Die ethisch-moralischen Bedenken richten sich hauptsächlich auf die hohe Zahl ziviler Opfer und dem zerstörten Eigentum. Aus diesen Gründen kam der britische Philosoph A.C. Grayling zu dem Schluss, die alliierten Flächenbombardements gegen das Deutsche Reich und Japan seien moralische Verbrechen gewesen. Mark Selden beschrieb den Höhepunkt der Luftangriffe im Sommer 1945 dahingehend, dass es eine vielleicht weiterhin unerreichte Spitze des Abschlachtens von Menschen sei, und gibt die Gründe, die dazu führten, als eine Kombination technischer Durchbrüche, amerikanischen Nationalismus und des Niedergangs moralischer und politischer Skrupel gegen das Töten von Zivilisten, möglicherweise verstärkt durch den auf dem pazifischen Kriegsschauplatz hervortretenden Rassismus. Edwin P. Hoyt schrieb 1987, dass die japanische Bevölkerung im Allgemeinen die alliierten Luftangriffe als die schlimmste Grausamkeit des Krieges betrachtet. Es ist ebenso vermutet worden, dass die durch Propaganda verstärkte anti-japanische Stimmung die Befehlshaber der USAAF dazu bewog, auf großflächige Brandbombardements zu setzen, während gegen das Deutsche Reich hauptsächlich Präzisionsbombardements durchgeführt wurden. Der Historiker Richard B. Frank führt diese veränderte Taktik auf eine veränderte Sichtweise, inwiefern Bombardements den Kriegsverlauf beeinflussen können, zurück. Das geringe Wissen um die Struktur der japanischen Wirtschaft und die größere Anfälligkeit japanischer Städte gegen Brandbomben wären laut Frank starke Faktoren gewesen. Als Gegenargument zur ethischen Fragwürdigkeit der Luftangriffe wird häufig aufgeführt, dass sie den Krieg verkürzten und so Leben retteten. Das USSBS kam zu dem Schluss, dass die Auswirkungen der strategischen Bombardierungen und der Seeblockade Japan bis Ende 1945 zur Kapitulation gezwungen hätten, auch wenn die Sowjetunion nicht in den Krieg eingetreten und es nicht zum Einsatz von Atombomben gekommen wäre. Der Historiker E. Bartlett Kerr befürwortet diese These und stützt sich dabei darauf, dass die Brandbombenangriffe auf Japans wichtigste Städte der Schlüsselfaktor für Hirohito gewesen seien, den Krieg zu beenden. Für den japanischen Autor Barrett Tillman waren die Angriffe unvermeidbar, da die schlechte Zielfähigkeit der B-29 und die über Japan vorherrschenden Höhenwinde Angriffe auf einzelne Ziele ohne weite Streuung der abgeworfenen Bomben nicht erlaubt hätten. Der Einsatz von Atomwaffen hat zu einer ganzen Reihe langjähriger Debatten geführt. Kurz nach ihrem Einsatz ergab eine Umfrage, dass 85% der amerikanischen Bevölkerung den Einsatz von Kernwaffen befürwortete, und es war in der Kriegsgeneration eine weit verbreitete Annahme, dass ihr Einsatz Millionen von Leben gerettet hat. Im Verlauf der Jahre nahm die Kritik an den Abwürfen konsequent zu. Argumente, die gegen diese gesprochen hätten, sind, dass Japan sowieso kapituliert hätte und die Bomben nur als Einschüchterung gegen die Sowjetunion oder um die Existenz und die hohen Kosten des Manhattan Project zu rechtfertigen, eingesetzt worden seien. Laut einer 1994 durchgeführten Umfrage unterstützten noch 55% der Amerikaner den Einsatz der Bomben gegen Hiroshima und Nagasaki. Bei den ab 1947 stattfindenden Tokyo-Prozessen verurteilte der indische Richter Rajabinod Pal als einziger die Atombombenabwürfe. Er begründete seine Kritik unter anderem dadurch, dass die japanische Führung nicht gemeinschaftlich und direkt Kriegsgreuel angeordnet habe, der Befehl zum Abwurf der Bomben aber das beste Beispiel einer direkten Anweisung zu, Zitat, rücksichtslosen Morden während des Pazifikkriegs darstelle. Seit damals haben viele japanische Wissenschaftler wie Yuki Tanaka und Tsuyoshi Hasegawa den Einsatz von Atomwaffen als unmoralisch und Kriegsverbrechen gewertet. Im Gegensatz hierzu haben Präsident Truman und spätere Historiker wie beispielsweise Paul Fussell damit argumentiert, dass die Angriffe gerechtfertigt gewesen seien, da sie die Japaner zur Kapitulation gebracht hätten. Die japanische Regierung wurde bisher zweimal auf Schadensersatz von Japanern auf Basis von Bombenschäden verklagt. Als Begründung wurde herangezogen, dass die Regierung schuldig ist, einen rücksichtslosen Krieg geführt zu haben, der die Luftangriffe auslöste und später der Zivilbevölkerung befahl, in den von Bombenangriffen betroffenen Gebieten zu verweilen. Im Dezember 2009 wies das Bezirksgericht Tokio eine der Klagen mit der Begründung ab, dass es nicht möglich sei, einzelne Betroffene zu identifizieren, denen Entschädigungszahlungen zustünden, da beinahe die gesamte japanische Bevölkerung unter dem Krieg gelitten habe. Weiterhin bemerkte das Gericht, dass die Festlegung von Entschädigungszahlungen durch die Legislative und nicht die Judikative erfolgen solle. Im Dezember 2011 kam das Bezirksgericht Ōsaka zu demselben Schluss und folgerte, dass die Regierung durch ihre Behandlung von Bombenopfern nicht gegen die Verfassung verstoße. Das Urteil legte fest, dass es keine „ ungerechtfertigte Ungleichheit “in der Fürsorge von Zivilisten, Soldaten und Überlebenden der Atombombenabwürfe gegeben habe und dass die Regierung kein Unrecht begangen habe, als sie keine Entschädigungsleistungen beschlossen habe. Luftangriffe auf Japan Nacheinstellung der Kampfhandlungen und Kriegsende Bewertungen wurde vom Benutzer Blick am 21. März 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden, ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe auf Japan. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden